ich kann nicht darauf warten, dass wir autonom fahrende Fahrzeuge haben. Und ich glaube auch, also gibt es so eine Studie von Waymo, die haben sie mit der Swiss Re, so einer großen Rückversicherer aus Europa gemacht, dass sie sehr, 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 sehr viel sicherer fahren als menschliche Fahrer.
In Holland im Zug, das war ein Zug der Deutschen Bahn, IC, habe ich Internet gehabt, das war ein Traum. Das war besser als bei mir zu Hause. Sobald wir bei Rheine über die Grenze gefahren sind, keine Chance gehabt. Die Betriebskosten sind ein Drittel von dem, was er für einen Dieseltruck zahlt. Die Wartungskosten sind bei fast null, ja, weil du musst, das sind also Elektrofahrzeuge, sind quasi wartungsfreie Fahrzeuge.
Du kannst kein Flugzeug, Langstrecke zumindest, fliegen mit den Batterien. Das funktioniert einfach nicht. Die Batterie, die es dafür bräuchte, die ist so schwer, dass das Flugzeug dann nicht mehr fliegt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Mobility Mavericks mit dem wirklich gut ausgeschlafenen und mit sanfter Stimme beseelten Michel Stumpe. Ich freue mich, dich zu sehen.
Ja, kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Du siehst auch erleuchtet aus, als wenn du in Stuttgart sitzen würdest. Ja?
Ich sitze tatsächlich in Stuttgart im wunderschönen Porsche Design Tower. Also sozusagen arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist hier Programm. Du wurdest sehr gelobt in den Kommentaren. Deine Stimme, deine sonore Stimme, Michel, wurde sehr gelobt. Wenn du mal die Kommentare durchliest auf Spotify.
Du, da muss ich mir einfach nochmal jetzt oder kurz in die Kita gehen meiner Kinder, so zwei, drei Türklinken lecken, mir ein bisschen Corona holen, damit das zurückkommt, ja, weil es ist schon wieder sopranistisch hoch, hätte ich fast gesagt. Ja.
Ich hatte mich erst ein bisschen gewundert über den Account, der dir die Kommentare hinterlassen hat, denn das ist meine 12-jährige Nichte. Aber okay. Ich weiß, dass meine Schwester, ja genau, ich weiß aber, dass meine Schwester einfach den Account nicht umgestellt hat. Das war meine Schwester, die ist leicht über 18, aber ich habe mich erst ein bisschen gewundert, habe mir gedacht, okay, wenn meine Nichte jetzt deine Stimme so heiß findet, ich weiß nicht, ob das nicht Ärger gibt irgendwann, also aber es war meine Schwester.
Ja, ich bin gleichzeitig erleichtert und geehrt, ja, also muss ich sagen, das in dem Fall.
Ja. Wir nehmen diese...
Ich muss mal einsteigen, ich lief die Aufnahme schon, als ihr angefangen hattet zu reden. Das
ja,
war beliebt.
Okay. 1:50 läuft die jetzt schon.
Gut, bei mir wird nämlich 20 Sekunden angezeigt. Geil, okay, entschuldigt.
Bei mir wird auch 1:53 angezeigt. Es wird auf keinen Fall rausgeschnitten. Auf gar keinen Fall wird das rausgeschnitten. Du kannst es vielleicht verkürzen, okay. Aber es wird nichts geschnitten.
So, jetzt haben wir Max kennengelernt. Max, dann erzähl mal, was hast du heute
Max,
so gemacht?
Max, erzähl mal, wie ist das eigentlich so mit... Doch, du musst jetzt was sagen. Max, wie ist das eigentlich so mit uns einen Podcast zu machen?
Das ist immer ein Hochgenuss. Das ist immer eine sehr, sehr große Freude.
So, und jetzt tu mal so, als wird keiner zuhören. Jetzt mal ehrlich.
Du bist ein charmanter Lügner, bist du.
Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, das wird sicherlich eine tschüss. Schöne Folge. Ich hab gehört, ihr seid super vorbereitet inhaltlich. Dementsprechend wünsche ich ganz viel Erfolg.
Heute, genau. We're born ready, sozusagen. Also, kleines Intermezzo, willkommen zurück. Genau, also das sind die Kommentare und ich freue mich, dass du dich in jede Richtung freust, Michel. Ich in dem Fall auch. Ich werde dafür sorgen, dass ich auf jeden Fall unter unsere Folgen selber die meisten Kommentare setze. Ich finde das sehr gut.
Nach deinem subtilen Hinweis letzte Woche habe ich auch unter jede Folge einen Kommentar gemacht.
Ich habe es gesehen und ich finde es wirklich, ich wollte das jetzt lobend hervorheben.
Ich habe heute Morgen die Frage gekriegt, wie weit im Voraus ich mich denn oder wir uns denn vorbereiten würden vor dem Podcast. Und dann habe ich gesagt, meistens fangen wir so eine halbe Stunde vorher an, uns spezifisch zum Podcast, manchmal auch eine Stunde vorher WhatsApp zu schreiben.
Manchmal auch wirklich 3 Minuten vorher erst, ehrlicherweise.
Und dann kam zurück, ich sage jetzt nicht, von wem es war, die Aussage, das kann man aber auch nur machen, wenn man es drauf hat.
Also, oh, nice.
Gänsehautmoment, ja.
Am Gänsehautmoment. Ja, also das kam aus berufenem Munde, das Feedback?
Kam aus berufenem Munde, ja.
Okay, gut, dann nehmen wir das auch einfach so an, weil wir wissen ja einfach auch, dass es stimmt.
Ist so.
Wir nehmen diese Woche schon sehr früh auf, weil wir beide viel auf Reisen sind. Jetzt ist es Montag. Mal gucken. Ich hoffe, dass die Großwetterlage sich nicht massiv ändert und dieser Podcast nicht schon sozusagen alt ist in der Sekunde, wo er im Kasten ist.
Wir können aber ja gleich mal Max fragen, ob wir vielleicht am Mittwoch publishen können, weil am Donnerstag ist ja Vatertag. Und da kann ich mir vorstellen, wollen viele Leute anstelle von Musik in ihrem Speakersystem im Bollerwagen mit Mobility Magics.
Ist das wirklich? Ist Feiertag am Donnerstag?
Ja.
In Berlin glaube ich nicht. Oder? Ich habe mal den ganzen Tag vollgeknallt mit Terminen am Donnerstag.
Ich bin weg. Also.
Das ist, er wird aber vielleicht, okay,
ist nicht, werden wir noch rausfinden. Ist nicht Vatertag am Donnerstag?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie so richtig Vatertag Pfingsten ist. Pfingstwoche. Nee, ist das nicht Pfingstwoche? Egal. Wir werden es rausfinden. Es gibt einen Kalender für. Mega gut. So. Womit wollen wir denn anfangen?
Also, ich habe ein Thema, das ich sehr spannend finde im Kontext der selbstfahrenden Fahrzeuge. Und zwar hat Zoox, das ist ein selbstfahrendes Mobilitätsunternehmen aus Kalifornien. Hauptgeldgeber ist Amazon, beziehungsweise 100% owned bei Amazon, den zweiten Recall innerhalb von 2 Monaten gemacht. Und zwar hat ein Zoox-Fahrzeug einen Rollerfahrer umgefahren. Nichts Schlimmes, also anscheinend gab es keine Verletzungen bei diesem E-Scooter-Fahrer. Allerdings lässt es darauf schließen, dass die Autonomous Vehicle-Unternehmen in den USA doch nach wie vor sehr dünnhäutig sind, was die Unfallquoten angeht. Denn wir erinnern uns vielleicht an das Startup Cruise, das damals von GM finanziert wurde. Fast 6 Milliarden US-Dollar sind in das Unternehmen reingegangen. Wurde vor knapp 1,5 Jahren dann komplett abgewickelt, weil ein von Cruise unterstütztes bzw. gehostetes Fahrzeug einen Fußgänger 20 Meter mitgeschleift hat, ohne zu bremsen. Und das führt dann in den USA häufig zu einer Insolvenz, weil einfach die Klage und die Schadensersatzansprüche so astronomisch, gigantomanisch sind, dass die Unternehmen sich davon nicht wieder erholen. Und im vorauseilenden Gehorsam hat Zoox, ohne dass es dort irgendwelche Claims gab bzw. gibt, gesagt, pass mal auf, wir nehmen die 50 Fahrzeuge, die wir aktuell auf der Straße haben, fahren wir wieder in die Garage, machen Software-Updates. Denn was viele dieser AV-Startups haben, ist, dass so 2 Räder nicht vernünftig erkannt werden, weil Wonder in den USA nicht sehr viele 2 Räder unterwegs sind auf den Straßen. Mhm. Ja, und das ist wirklich der Endgegner für Kamera und auch radarbasierte Systeme, weil die anders fahren, anderes Fahrverhalten haben, von Bürgersteig auf Fahrbahn wechseln und wieder zurück. Also das ist wirklich ganz interessant. Muss man verfolgen. Ich denke jetzt nicht, dass Zoox da irgendwie irgendwelchen finanziellen Schaden von hat. Nichtsdestotrotz zeigt das, dass das noch sehr hochsensibel ist, das ganze Thema.
Das zeigt auch, wie weit vorne dran Waymo ist, ne? Also bei Zoox, die wollen ja auch die, also die geben sich halt auch richtig, muss man dazu sagen. Also Zoox baut auch einen eigenen, so einen eierförmigen Bus, der hat schon kein Lenkrad und so mehr drin, sondern da kann man sich reinsetzen und das ist ein Auto, das nur für autonom Fahren sozusagen hergestellt wird, im Gegensatz zu einem Waymo, was ja ein Jaguar ist oder ein Zeekr und so weiter. Es wird dann umgebaut mit den Sensorik und der Aktuatorik, dass man das autonom fahren lassen kann. Also du sozusagen ein speziell für autonomes Fahren gebautes Fahrzeug, das muss ja auch nochmal abgenommen werden etc. Das waren die anderen Sachen bei Zoox. Da haben sie mit der amerikanischen Zulassungsbehörde so ein bisschen Probleme bekommen, weil man wegen irgendwelchen Scheibenwischern und Warmblinkanlagen und keine Ahnung, was da irgendwie nicht in dem Sinne vorhanden war, weil man es eben in einem Fahrzeug, das kein Fahrer vorsieht, nicht braucht. Das ist nochmal eine Komplexitätsstufe mehr, als so ein Waymo das hat. Den Unfall da jetzt, also am Ende ist klar, dass die Argus-Augen, die auf diesen autonomen Systemen liegen im Westen, ich glaube in China ist das leicht anders, aber im Westen, die sind halt extrem und da geht es gar nicht darum, dass man sagt, man ist vielleicht 80% besser als ein menschlicher Fahrer. Also das wird immer so angegeben, in so pro 10 Millionen Kilometer gibt es einen tödlichen, gefahrene Kilometer, gibt es irgendwie einen tödlichen Unfall. Ich kann gleich mal nachgucken. Gibt's also, ne? Und dann sagen die halt, pro 20 Millionen gefahrene gibt es einen tödlichen Unfall. Das ist jetzt trotzdem obwohl man rein mathematisch sagen würde, ist ja viel sicherer, ist natürlich trotzdem kein Marketing-Pitch, dass die Leute sich wohlfühlen. Denn man hat immer noch die Sorge, dass die Akzeptanz in der Öffentlichkeit von autonom fahrenden Fahrzeugen der Hemmschuh sein wird, dass diese Technologie sich verbreitet. Ich kann nur sagen, nach meinem morgigen Erlebnis wieder mal mit einem Taxi, und ich fahre immer nur Taxi, ich fahre nie was anderes, wo der Fahrer tatsächlich das komplette Familienmanagement per WhatsApp, Videocall und alles gemacht hat, während er mit mir mit 140 über die Autobahn gefahren ist. Ich kann nicht darauf warten, dass wir autonom fahrende Fahrzeuge haben. Und ich glaube auch, also gibt es so eine Studie von Waymo, die haben sie mit der Swiss Re, so einer großen Rückversicherer aus Europa gemacht, dass sie sehr, 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 sehr viel sicherer fahren als menschliche Fahrer. Also auf so sozusagen eine Million Kilometer gerechnet. Also ich kann nicht darauf warten, dass autonom fahrende Fahrzeuge Verbreitung finden, weil ich glaube, dass wir lernen werden, dass es einfach so viel sicherer sein wird in Zukunft, wenn die Systeme halbwegs ausgereift sind. Aber es gibt immer was zu tun. Waymo wurde zurückgerufen, in Anführungsstrichen, weil sie Absperrketten nicht ordentlich erkannt haben. Also wenn du sozusagen deine Einfahrt sozusagen so eine Kette davor gespannt hast, haben sie halt diese Eisenkette nicht erkannt und sind wohl irgendwie mal so kurz dran gedutscht. Rückrufaktion in dem Fall bei Autos, die over the air mit Software geupdatet werden, ist auch was anderes als früher, wenn die Bremsklötze ausgetauscht wurden. Ne? Also die Rückrufaktion dauert dann 8 Minuten, dann sind alle Fahrzeuge mit der neuen Software bespielt und dann funktioniert es wieder. Wie das jetzt bei Sux ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, Da wird es massiv besser.
Das ist total spannend. Die fahren die halt in eine Garage rein. Ich habe mir das mal angeschaut. Genauso wie du sagst, die kriegen Over-the-Air-Update und dann sind die.
Wie
sind
bei
die
GTA. Auf neues,
ja, genau.
Du fährst rein und bist neu.
Wird einmal neuer Spray-Paint drauf, ja, andere Felgen, ja. Kriegst noch eine MG hinten reingelegt und dann geht's wieder los, ja.
Nein, dann ist halt die Polizei immer weg bei GTA, wenn du doch in diese Garagen fährst und dann, genau.
Von 4 Sterne auf 0, oder wie war
das? Oh, boah, 4 Sterne ist hart. Also das hältst du für, da muss es schon wirklich sehr gut sein. Nee, aber so ist das.
Ja. Und was abschließend noch, dadurch, dass sie so viele Kamerasysteme haben, können die den Tathergang oder den Unfallhergang so genau rekonstruieren, dass der halt nie wieder genau in der Form so vorkommt. Ja, weil das dann direkt auch an Versicherer weitergespielt wird, in dem Fall zum Beispiel auch an die Behörden in Kalifornien, die dann sofort sagen können oder auch klar festgestellt haben im Falle dieses Zugs bei Naheunfalls, dass der Rollerfahrer einfach bei Rot über Ampel gefahren ist. Ja, so und dadurch halt dieser Unfall entstanden ist. Von daher auch für Versicherer wird das ganze Game ändern, weil sie sehr viel dezidierter dann nachvollziehen können und rekonstruieren können, woher der Unfall kam. Und der Human Error nach wie vor wahrscheinlich der Hauptgrund sein wird für solche Themen, ne?
Es wird halt, also es ist nicht zynisch jetzt klingen, ich will nicht, dass mehr Leute sterben im Straßenverkehr, aber sozusagen, ne, man sieht den Sicherheitsaspekt und gleichzeitig hat man das Gefühl, womit könnte ich das vergleichen? Es nimmt einem auch den Spaß sozusagen, auch den gefahrlosen Spaß am Autofahren und an minimalen Grenzüberschreitungen, das wird immer weiter eingedämmt werden. Das ist ungefähr so, wenn ich mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehe, was wollen Kinder im Schwimmbad machen? Die einzige Sache, die Kinder im Schwimmbad machen
wollen. Vom Beckenrand springen, ist klar.
150.000% wollen die vom Beckenrand springen. Die haben keinen Bock darauf, zu schwimmen oder sonst was. Ja, was dürfen Kinder auf gar keinen Fall im Schwimmbad, nirgendwo auf der Welt, vom scheiß Beckenrand springen? So, und so ein bisschen. Also zumindest sind wir anders sozialisiert, wird der Spaß vielleicht hier und da auf der Strecke bleiben, wenn halt alle fahren genau 30, alle fahren hintereinander her, vermutlich viele davon autonom.
Ich glaube, das wirst du dann ähnlich wie BMW das gemacht hat. Du kannst den Tempomat so einstellen, dass er 3% oder 5% über der angegebenen Geschwindigkeit fährt, die das Verkehrszeichensystem erkennt. Ja, und das kannst du dann wahrscheinlich freischalten für einen Aufpreis und dann bist du der Maverick im Straßenverkehr, der dann ein bisschen schneller fahren kann als die anderen.
Ja, gut, aber deine Versicherung wird Danke sagen, ne?
Klar. Bist du alles nachvollziehen können.
Das ist echt alles bescheuert. Also, autonom kommt. Heute Morgen nachgelesen, also wir haben ja schon öfter mal geredet darüber, es gibt so ein paar chinesische Anbieter. Also Baidu, WeRide, Pony AI, Momenta. Es gibt so ein paar, aber jetzt Pony AI ist eins, also WeRide sind die Kollegen, die in Barcelona mit dem Bus autonom fahren wollen, irgendwann jetzt in nächsten 18 Monaten. Pony AI hat gerade irgendwie aktuelle Zahlen rausgehauen, immer noch eine relativ kleine Firma, also die haben im Quartal, machen die irgendwie 12, 14 Millionen Dollar Umsatz. Davon sind aber jetzt zum ersten Mal 1,7 Millionen tatsächlich Robotaxi Revenues. Und das ist wirklich, also es hat sich verdoppelt, Jahr über Jahr. Das war letztes Jahr deutlich unter einer Million. Und dieser Taxi, Robotaxi-Markt nur in China wird auf 50 Milliarden geschätzt von Goldman Sachs. Bis 20, lass mich nicht lügen, 35 in dem Fall. Das heißt, das Momentum, was wir dort haben und die Kilometer, die dort von chinesischen Anbietern gefahren werden, etc., etc., das wird rüberschwappen nach Europa, weil, haben ja gesagt, in den USA wird vermutlich schwer. Das wird man nicht zulassen. Die Europäer sind da ein bisschen offenherziger. Und natürlich Middle East und der ganze Rest. Also die nächsten 24 Monate, sagt man zwar oft, aber in dem Fall stimmt's, die nächsten 24 Monate werden massiv entscheidend. Und das wird auch ein Zugset zum Beispiel. Die werden da hinkommen, glaube ich. Also die haben das Kapital und die haben auch die Technologie. Das traut, also wenn man mit Leuten spricht, die sich auskennen, ist das jetzt keine so eine Lachnummer, sondern dann weiß jeder, okay, die sind hinten dran bei Waymo, aber die werden das technologisch wohl hinbekommen, weil die eben solide dort schon fahren und eben ihre Edge Cases noch ein bisschen abfahren müssen und verbessern müssen. Also insofern, die autonome Dekade hat begonnen. Also unsere Kinder werden kein Taxi mit dem Fahrer fahren. Bin ich mir, also meiner, der Jüngste ist 10. Ich bin mir sehr sicher, dass der in 10, 15 Jahren, genauso wie ein Telefon mit Wählscheibe, wird der nicht kennen oder sehr wenig kennen, dass du einen menschlichen Fahrer hast, der dich von A nach B fährt.
Ja, ich war gestern oder am Wochenende, Freitag, Samstag war ich in Stockholm, habe mich am Freitag war ich eingeladen zu einem Treffen bei Volvo Trucks. Und da hat mir einer der Executives dort gesagt, also er geht klar davon aus, dass in 10 bis 15 Jahren, so wie es dezidierte Ställe und Reitstrecken gibt für Pferde, es dezidierte Strecken für Autos, für Autonormalgebraucher geben wird und der Rest des Verkehrs wird einfach voll autonom fahren. Und er sagt auch, Schweden ist ein gutes Beispiel dafür, dass man innerhalb eines Tages auch komplette Verkehrssysteme umstellen kann. Denn vielleicht erinnerst du dich, in den 70er Jahren hat Schweden von Links- auf Rechtsverkehr umgestellt. Das haben die so gemacht, die hatten Linksverkehr, so wie UK war das letzte Land in Europa, die das noch hatten. Also Festland-Europa, Skandinavien, gut, ist nicht ganz Festland, aber Extended.
Ich mag, wenn du mit dir selber diskutierst, sozusagen, ja, wo es eigentlich ist. Aber wir wissen ja, wo sozusagen.
Also ihr kennt Schweden, ja, schon mal von gehört. Na gut. Und dann haben sie, dann wurde um 10 Uhr morgens, wurde dann, gab es ein Signal. Und alle Autos und alle Verkehrsteilnehmer haben für 2 Minuten sind einfach angehalten. Sind dann auf die andere Straßenseite gefahren mit dem Auto und sind dann weitergefahren. So. Und das, wenn die Schweden das hinkriegen, die sind natürlich äußerst intelligent und pragmatisch, muss man dazu
sagen. Sehr diszipliniert.
Ja. Dann glaube ich, dass das in anderen Teilen dieser Welt auch möglich ist, inklusive Deutschland. Und deswegen wird so eine Umstellung auch sehr schnell stattfinden.
Aber du brauchst dazu. Wie machst du das denn? Dann nimmst du einfach die Autobahn, nimmst die dritte Spur, die ist dann autonom und alle anderen, dort darfst du normal fahren oder brauchst du extra Infrastruktur?
Du hast ja jetzt in den USA schon, finde ich, den Blueprint dafür. Du hast genau das. Du hast halt diese Occupancy Lanes, wo du quasi als Taxifahrer oder wenn du im Auto mehr als eine Person bist, darfst du auf diese dritte oder vierte Fahrbahn fahren. Die kannst du halt genau exklusiv dafür freimachen. So, und in Städten musst du gucken, wie du das machst. Ne? Da wirst du eben noch einen Mischverkehr haben, übergangsweise. Aber auf Autobahnen wirst du Vorrangverkehr für diese autonomen Fahrzeuge haben, weil die, wie du schon sagst, halt dann ihre Geschwindigkeit fahren werden. Und dann erübrigt sich übrigens auch in Deutschland dieses leidige Thema Geschwindigkeitsverbot, ja oder nein. Ja, weil du wirst halt nicht als Ausnahmefahrer da irgendwie dann mit 300 über die Autobahn ballern können.
Also ich gebe dir mein Wort, Leute werden es versuchen, aber...
Du kommst aber halt, das ist eine gute Frage, weil du mit Autos, die du selber steuerst, den öffentlichen Verkehrsraum dann noch nutzen darfst, ja? Du kannst ja auch mit dem Pferd nicht über Autobahn reiten, ja?
In Berlin ist alles möglich, würde ich sagen, aber okay, ich verstehe, was du sagst. Also, das ist, ich habe ja angefangen mit alles wird autonom sein, alles ist dann super. Je länger man dann darüber nachdenkt und sich das anhört, es gibt schon wirklich harte Einschränkungen der Lebensfreude, wenn ich das so höre. Und das meine ich nicht das Rasen, sondern das alles in so ein Korsett dass sich alles anfühlt wie U-Bahn fahren. Oh, ich weiß nicht, ob das so geil ist.
Ja, aber macht ein Autofahren Spaß heutzutage auf der Autobahn?
Oh, ich mache gern Roadtrips. Ja, ja. Schon.
Hm. Und,
oh, und ich fahre auch nicht. Ich habe einen Bus gehabt. Ne? Also ich fahre ja nicht schnell. Es geht nicht darum,
ja, und das Fahren selber findest du gut oder das einfach entscheiden spontan ist, ich fahre von A nach B? Also bist das du auch ein guter Beifahrer?
Ich schlafe meistens ein als Beifahrer. Ich bin kein guter Beifahrer. aber ich mache das deswegen gerne, weil ich mich auf was konzentrieren muss, was ich aber im Mutterbewusstsein steuern kann, den Straßenverkehr. Und gleich, ich kann zum Beispiel, ich müsste alle meine Calls im Auto haben. Ich würde am liebsten auf dem Berliner Ring den ganzen Tag rumfahren und dort meine Calls haben, weil ich mich unglaublich gut konzentrieren kann, während ich fahre. Das spricht für die Form der Geistesstörung, die ich auch habe, offensichtlich. Ja. Aber ich kann mich wahnsinnig gut konzentrieren.
Also zumindest besser, in deiner Wahrnehmung fährst du wahrscheinlich sehr gut und kannst dich gut konzentrieren, ja.
90% der Leute denken, dass sie überdurchschnittlich gute Fahrer sind.
Und dann hörst du morgens wieder im Radio Falschfahrer auf der A100, ne?
Ja, wobei die ist jetzt einer? Früher. Hunderte. Aber nochmal zurück zu dem Infrastrukturthema. Das war was anderes, was ich am Wochenende gelesen habe und was auch total logisch ist. Da hat der Kollege, ich weiß gar nicht, welcher Newsletter das war, kann ich reinstellen in die Shownotes, auch nochmal gesagt, hey, pass auf, autonomes Fahren in China hat auch wirklich eine ganze Menge damit zu tun, wie die komplette Infrastruktur dort ausgestattet ist und hat einfach Screenshots gezeigt von dem Dashboard des Autos, des Robotaxis, mit dem er gefahren ist und sozusagen alle Ampeln, und zwar über die nächsten, ich sag jetzt mal 400-500 Meter, wurden dort angezeigt mit der Distanz, wie die gerade geschaltet sind und wie dort sozusagen der Verkehr vor der Ampel gerade ist, dass das Auto selber schon wusste, also den kompletten Kontext kannte, bevor es überhaupt mit der Sensorik das hat selber sehen können. Und ich glaube, dass das Themen sind, die wir natürlich, da sind die Chinesen weit vorne, das wird bei uns auch immer mehr kommen und dass es dadurch auch deutlich sicherer wird und spricht vielleicht auch dann dafür, dass du spezielle Schaltungen bekommst und spezielle Lanes hast für autonom fahrende Fahrzeuge, zumindest in Gebieten, wo du genug Platz dafür hast. Also Innenstädte ist jetzt mal ein Extrembeispiel, aber jetzt die München-Hamburg, ja, bin ich mir sehr sicher, dass das dann wahrscheinlich anders geroutet wird und anders gemanagt werden kann. Aber dafür brauchst du eben auch quasi in der Infrastruktur selber den Kontext und dass die Fahrzeuge sich untereinander und mit der Infrastruktur sozusagen verbinden können und wissen, wo sie sind und was da passiert oder ob da irgendeine Gefahr ist.
Ich fand das total interessant, apropos Infrastruktur. Ich bin dann am Samstag von Amsterdam mit dem Zug zurück nach Hause gefahren. Ja? Und in Holland im Zug, das war ein Zug der Deutschen Bahn, IC, habe ich Internet gehabt. Das war ein Traum. Das war besser als bei mir zu Hause. Sobald wir bei Rheine über die Grenze gefahren sind, keine Chance gehabt. Also dieses Thema Faradayscher Käfig in der Bahn, halte ich für ein Gerücht, ja.
Ist das wirklich so?
Ja. Also in Holland war es ein absoluter Traum. Wirklich.
Aber warum ist das so? Also das muss ich mal. Also das nervt mich auch, ehrlicherweise. Aber das nervt mich auch. Ich fahre ja viel für Hamburg, für Berlin-Hamburg. Ja. Und da ist das schon echt. Da ist das schon echt störend. Auf der anderen Seite freut man sich, wenn so Funklichter kommen, weil halt wirklich sehr viele von so mittelständischen Projektmanagement-Beratungen ihre Update-Calls haben, morgens um 7 Uhr und dann sozusagen Milestone nach Milestone nach Milestone durchgehen oder eben Deutsche Bahn-Mitarbeiter oder irgendwelche Zulieferer. Und das ist wirklich, also als ob man sich die Fingernägel, da möchte man sich die Fingernägel rausziehen, weil das diese Calls, diese Update-Calls, diese Steering-Calls, Leitungskreis oder wie es auch immer genannt wird dann, das ist wirklich sehr schlimm. Aber es muss wahrscheinlich so gemacht werden, dass da irgendwas zustande kommt. Aber die Verbindung ist wirklich miserabel. Aber auch die Handyverbindung. Also es gibt, sobald du mal 40, 50 Kilometer von Berlin raus bist, hast du einfach einen beschissenen Handyempfang. Da kannst du keinen Call mehr haben, geschweige denn Internet.
Ja, du sagst es also, richtig. Das ist ein Blessing in disguise. Ja, neben mir eine Portugiesin sitzen, die mit ihrer Mutter 2 Stunden telefoniert hat. Wenn die angefangen hat zu reden, also das war...
Das ist eigentlich nur noch übertroffen von den Leuten, die ohne...
Telefon.
Ja, das ist nur noch übertroffen von den Leuten, die ohne Mikrofon TikTok laut hören.
Ja, das ist gut.
Und dann so durchflippen. Und du möchtest so sagen, pass auf, wenn du das jetzt noch einmal machst, ramme ich dir so ein Sushi-Stäbchen in den Gehörgang. Aber... natürlich nicht im übertragenen Sinne, liebe Hörer. Aber ja, also.
Und das sagst du dann wahrscheinlich, während du dein 6. Ei gerade aufknackst und dabei Augenkontakt hältst.
Du spielst darauf an, dass ich immer so eine 6er-Pack gekochte Eier dabei habe. Ja, aber das finden die Leute gar nicht so schlimm, glaube ich. Nee, ich glaube nicht.
Nee, glaube ich auch.
Ich sag dann Leuten auch Bescheid, also, hören Sie mal zu, das nervt jetzt ein bisschen, aber wieso ist doch kein Ruheabteil, sage ich, ja, aber ist auch nicht sozusagen die Konferenz der Tiereabteil, sozusagen, wo alle Leute durcheinander schnattern, da wäre ich ja wahnsinnig. Das kommt auch nicht so gut an, ehrlich gesagt. Gut, es sind nur 2 Stunden in Hamburg. So, autonom fahrendes Gezeug, das wird mit Masse kommen. Ich bin persönlich natürlich gespannt auf die ganze Lkw-Geschichte. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben groß getönt, oder ich habe gesagt, Mensch, Meilenstein für die Industrie, Firma Aurora fährt zwischen Dallas und Houston autonom rum. Mhm. Das ist nicht gut gealtert, meine Aussage, denn die Firma Packer, die sozusagen den LKW stellt, hat einen Press, die sind auch gelistet, also musste ein offizielles Pressrelease rauslassen, ein paar Tage später, und hat gesagt, übrigens, Systeme oder auch das Fahrzeug ist noch nicht komplett abgenommen, das ist schon sicher, aber es waren halt irgendwelche Sachen, die waren noch nicht komplett abgenommen und deswegen darf man das nicht ohne Fahrer fahren und sie würden sozusagen jeden anweisen, das auch nicht so zu tun, Klammer auf, Aurora, Ausrufezeichen. Mhm. Daraufhin musste Aurora jetzt wieder einen Fahrer reinsetzen. Das hat dem Aktienkurs jetzt in Summe nicht so gut getan, inklusive, dass einer der Co-Founder dann auch gegangen ist, also der technische Co-Founder, der Produkt-Co-Founder, also wirklich ein Typ, der einen Namen wie ein Donnerhall in der Industrie, Sterling, und geht jetzt zu General Motors und wird dort Head of Product. Hm. Also General Motors, gleiche Firma, die Cruise zugemacht hat, holen jetzt den Typen von Aurora und der soll sozusagen aber die gesamte Produktpalette übersehen. Ich glaube, E-Fahrzeuge, autonomes Fahren und so weiter. Kann man mal gespannt sein, aber im Fall Aurora, die dürfen jetzt wieder nicht, also sie haben jetzt wieder einen Fahrer dort drin sitzen, obwohl sie ja bewiesen haben, dass sie es zumindest bei Tageslicht und gutem Wetter auch alleine fahren können. Also wir warten noch im Trucking in Amerika auf den wirklichen Durchbruch. Also es ist noch kein Trajectory wie Waymo, würde ich jetzt sagen. Ne?
Wer haftet eigentlich in einem Fall eines Unfalls? Das ist immer das Unternehmen, das die Software stellt, oder ist das der Fahrer, der da obligatorisch reingesetzt wird, oder was ist das?
Das ist, glaube ich, da wartet man dann darauf, dass der Unfall passiert und dann wird es auseinandergenommen. Also wenn sozusagen der Fahrer, das Gehirn, der Chip sagt, du sollst bremsen, aber die Bremse funktioniert nicht, dann ist, glaube ich, schon der Hersteller dran. Wenn aber so ist, der hat das Objekt nicht erkannt oder zu spät die Anweisung gegeben zum Bremsen, dann, glaube ich, ist schon mal erstmal der Hersteller von diesem Driver-System on the hook. In USA, also das ist ja super in den USA, leicht vereinfacht dargestellt, wie kann man autonom fahren in den USA, im Gegensatz zu Europa. In den USA muss man auf der Webseite schreiben, wir glauben, dass wir mit allen Regularien und so weiter in Compliance sind und sicher sind. Punkt. Das musst du publishen und dann hast du sozusagen die Erlaubnis, rauszugehen und mit einem fahrenden Roboter, der zwischen 3 Tonnen und 40 Tonnen wiegt, durch die Gegend zu fahren. Tatsächlich, rein regulatorisch dürftest du das.
Das reicht, der Satz.
Ja. Genau, du musst eben announcen, dass du den Safety Case erfüllst und so weiter. Zumindest mein Verständnis davon, wohingegen natürlich in Europa das komplett anders ist. Da muss der TÜV darüber gewesen sein, da musst du zum Kraftfahrtbundesamt gehen, die müssen das genehmigen und. Und dann kriegst du eine Genehmigung und dann darfst du fahren. In den USA ist das anders. Trotzdem sind alle natürlich extrem vorsichtig aufgrund der genannten Sachen. Du machst einen Fehler, ist dir deine Firma weg vom Fenster. Und deswegen ist auch ein Waymo so von Straßenecke zu Straßenecke arbeiten die sich vor, weil die auf gar keinen Fall haben wollen, dass nur irgendwas damit passiert, weil sie wissen, erstmal die Schadensersatzklagen, aber allein auch schon die öffentliche Wahrnehmung und dann die ganzen Behörden, die kommen ja dann trotzdem zu dir. Ist ja nicht so, dass sie dann nicht zu dir kommen, wenn nichts passiert, dass sie dir den Saft abdrehen. Und das hat ja letztens hier Cruise bei GM den Kopf gekostet. Dass sie das Vertrauen verloren hatten und dann gesagt haben, dann hören wir es jetzt ganz auf. Obwohl die ein System hatten, das halbwegs, ne, das ist ein tragischer Unfall, aber das war ja trotzdem jetzt nicht kein amateurhaftes System. Aber das ist halt anders in den USA. Da kannst
der
du halt einfach,
Aurora-Typ geht jetzt zu GM, oder was?
Der Aurora-Typ geht jetzt zu GM. Und es wird jetzt halt gemunkelt.
Ja.
Ja, in so, also das so dem, der gilt als wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr fähig, also schon immer autonomes Fahren gemacht, offensichtlich. Als sehr fähiger Produktmanager. Aber die Frage ist natürlich, kann der in einem, also General Motors ist ein bisschen größer als Aurora und du hast eine ganze Menge andere Probleme, außer jetzt nur autonomes Fahren. Ne? Aber die brauchen, deren Modellpalette ist outdated. Die brauchen sozusagen ein Software-Defined Vehicle. Also tatsächlich mal eher so wie ein Tesla, sage ich jetzt mal. Also dass du sagst, du hast einen großen Computer, der hat halt 4 Räder drumherum. Wenn du den Weg gehst, dann hast du natürlich auch irgendwann die Frage, wie also erstmal die Fahrerassistenzsysteme, die jetzt überall in Mode sind, also L2 nennt man das. L4 wäre dann vollautonom, also in diesem ganzen Konvolut und Konglomerat an Themen, da soll der sozusagen Struktur reinbringen, so hat man das verstanden. Aber das ist schon auch, also warum der jetzt von Aurora, also das sieht einfach nicht gut aus.
Das ist aber gerade echt ein Battlefield, der ganze Bereich, also vor allen Dingen im Trucking. Bei Volvo sagten sie mir auch, das ist ganz spannend. Die haben jetzt so die ersten 3-4 Logistiker in Stockholm. Wir waren auf so einem Betriebshof, wo 50 von diesen E-Volvos standen und geladen werden konnten, der sich für 2 Millionen PV-Anlage aufs Dach drauf gebaut hat, der Logistiker. Und dann selber seine Trucks geladen hat und der sagte, dass also für den Tagesbrauch, der macht so Verteilerverkehr für Lebensmittel und so. Also das waren auch so Kühltrucks. Also eigentlich so, dass der schwierigste Case, den du so haben kannst, ist, dass du quasi nicht thermisch kühlen musst, also quasi aus der Batterie heraus. Und er sagt, das funktioniert super. Die Betriebskosten sind ein Drittel von dem, was er für einen Dieseltruck zahlt. Die Wartungskosten sind bei fast null, ja, weil du musst, das sind, also Elektrofahrzeuge sind quasi wartungsfreie Fahrzeuge. Ein Elektro-Truck, Volvo Elektro-Truck wiegt im Schnitt 4 Tonnen mehr als ein Diesel-Truck. Also nur das Fahrzeug aufgrund der Batterie. Das würde aber aufgrund der günstigeren Logistikkosten, also Betriebskosten, würde sich das rechnen, diese Fahrzeuge zu fahren. Und das ist jetzt sogar so, dass er seinen Hof, seine Betriebsstätte angeboten hat für seine Nachbarn und auch Wettbewerber, dass im Falle, dass sie auch sich eine Flotte anschaffen wollen, zum Laden, wenn eine Ladestelle frei ist, zur Verfügung stellt. Und das ist ein Modell, das finde ich erstmal sehr spannend, sehr libertär. Und der verdient da übrigens dann auch Geld mit, ne? Also weil er kann als Infrastrukturanbieter kann er den Strom sehr günstig zur Verfügung stellen. Und das war schon ziemlich cool zu sehen. Was fehlt nach wie vor sind halt die Fahrer. Das hat er auch gesagt, dass das ein Problem ist, das noch nicht gelöst ist. Wenn mit den autonomen Trucks wird das nochmal einen Riesenkostenfaktor lösen. Und dann werden die Autobahnen im Vergleich zur Schiene, ja, die Highways im Vergleich zur Schiene, zumindest in Europa, so günstig sein, wenn die Bahn nicht langsam infrastrukturseitig nachzieht, dass die Highways und die Autobahnen in Europa so voll sein werden mit Trucks, weil sich das so rechnen wird, vor allen Dingen, wenn die autonom fahren, dass du eh gar nicht mehr Auto fahren willst. Ja, zumindest nicht selber. Ja, das wird alles so verstopft sein. Das wird der Wahnsinn. Ja, also da ist wirklich Fortschritt in the making, muss ich sagen. Das war total spannend zu sehen.
Ja, total super. Aber also mit dem, ja.
Und Volvo finanziert die übrigens auch, ne, mittlerweile. Also so ein Truck kostet...
Der finanziert die Trucks vor sozusagen und du zahlst als Leasinggeber.
Ja, du hast die Kosten halt im Schnitt so 5 Millionen SEK, also schwedische Kronen, das sind so 480.000 Euro ungefähr. Und die werden zu 2/3 werden die von Volvo vorfinanziert. Also das ist quasi die Eigenkapitalanteil, weil die einfach wollen, dass sie die Trucks auf die Straße kriegen. Und letztens sogar eine Doku gesehen von Mercedes mit dem E-Actros in der Nähe von München, fangen die damit jetzt auch an, die auszurollen. Also die meinen das wirklich ernst, ne? Und bevor das Autonomous Fahren kommt, werden wir die Elektrifizierung halt sehen. Das ist extrem spannend. Du hattest auch in dem Kontext, hattest du einen ganz interessanten Artikel geschickt aus dem Handelsblatt. Thema E-Fuels ist jetzt kein Riesenbogen, nur ist halt ein Thema, was mich wieder mein Nerd-Nerv irgendwie so ein bisschen stimuliert hat hier. Und habe mir das angeschaut. Und zwar ist der Hintergrund der, dass Rheinmetall jetzt überlegt, auf E-Fuels umzustellen, vor allen Dingen auch die Produktion und selber die Produktion zu übernehmen. Weil sie gehen davon aus, dass im Kriegsfall ungefähr 20 Millionen Tonnen Benzin und Öl, also Treibstoff, Flüssigform für die Maschinerie benötigt wird. Und sie wollen am Ende des Tages wollen sie Versorgungssicherheit herstellen. Und sie sagen halt, wir bauen jetzt selber, es ist ein sehr deutsches Wort, eigene Kraftstofferzeugungsanlagen, um quasi da die Versorgungssicherheit herzustellen. Und sie gehen davon aus, dass eine so eine Kraftstofferzeugungsanlage 5.000 bis 7.000 Tonnen nachhaltigen Treibstoff, also E-Fuels, herstellen können pro Jahr. Und damit der Bedarf gedeckt werden kann. Und das ist deshalb interessant, nicht sozusagen aufgrund der Gefahr, die am Horizont irgendwie wartet mit einem potenziellen Krieg, sondern wenn sie wirklich die so aufbauen würden, dass der Bedarf von diesen 20 Millionen Tonnen gedeckt werden könnte, im Kriegsfall, im Friedensfall ist es ungefähr ein Zehntel davon, also so 2 Millionen Tonnen im Jahr, dann könnten die anderen 18 Millionen Tonnen grüner Treibstoff könnten halt verkauft werden, zum Beispiel an Airlines. Und das kriegst du halt hin mit 3000 Anlagen, weil der Zielwert, und der soll wohl relativ schnell erreicht werden, wären 2,50 Euro pro Kilo oder Liter äquivalent Treibstoff. Das wäre jetzt so viel wie ungefähr ein Liter Supertreibstoff zum Beispiel oder auch Kerosin, den du so am Markt hast. Und das wiederum bringt dem Negativen, sage ich mal, einen positiven Twist, nämlich dass das die Herstellung von E-Fuels beschleunigen könnte und dadurch zum Beispiel die Luftfahrt sehr viel schneller CO2-neutral werden könnte, als das doch in der Vergangenheit angedacht wurde. Punkt.
Wenn ich das erstmal eine Geschichte sozusagen, ich meine, ne, unsere Autobahnen gibt es jetzt auch nur, weil jemand einen Krieg vorbereitet hat, muss halt jemand für die Infrastruktur das Geld in die Hand nehmen. Bei dem Thema E-Fuel und Flugzeugen haben wir das große Problem. Also wir haben eine EU-Direktive, die halt einen gewissen Prozentsatz an E-Fuels vorschreibt, die Airlines nutzen müssen. Lass mich nicht lügen, ich sage mal 2% oder irgendwie sowas. Also, und das steigt natürlich über die nächsten Jahrzehnte. Wir haben überhaupt keine Produktionskapazitäten haben. Es gibt so eine Firma in Nähe von Frankfurt, Eneratec, die haben den ersten, ich sage jetzt mal Reaktor, die erste Fabrik sozusagen gebaut, um dort eben E-Fuels herstellen oder Alternative Fuels herstellen zu können für Flugzeuge. Die sind, da haben sich auch Airlines dran beteiligt direkt, weil die sind natürlich sofort ausverkauft, weil rein qua Gesetz die Fluggesellschaften eben E-Fuels tanken müssen. Es gibt aber keine E-Fuels. Das ist natürlich echt ein Dilemma. Und man kann es auch nicht erzwingen. Und sowas, so ein Move von Rheinmetall, und da würde ich jetzt mal schon sagen, dass das am Ende vom deutschen Staat finanziert, denn Rheinmetall reicht das einfach durch, weil die sagen, wir brauchen das für die Verteidigung und bauen die Anlagen, betreiben die auch, aber irgendwo muss das Geld dafür herkommen.
Ja, der Staat.
Dass die genau, den gordischen Knoten da durchschlagen und einfach sagen, wir bauen jetzt diese Anlagen dahin. Jetzt fragt sich natürlich der geneigte Hörer, Michel, letzte Woche schießt du Wasserstoff ab und sagst, das ist das Schlimmste, seit es sozusagen Kräutersoße für einen Döner gibt. Aber E-Fuels sind gut. Jetzt muss mir mal helfen. Warum?
Ja, ich habe ja klar und deutlich hoffentlich rübergebracht, dass es vor allen Dingen um Wasserstoff im städtischen Verkehr geht. Also Busse, Autos, Taxis, Roller. Also alles, was irgendwie klein ist und sich bewegt, macht gar keinen Sinn. Also bis hin zu Bahnen, würde ich sagen, ist völliger... bei aller Bescheidenheit völliger Schwachsinn.
Ich mag ja, wie subtil du das sagst. Nee, das stimmt. Ne? Da macht's keinen Sinn. Weil die Kette ist ja so E-Fuels. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, brauchst du ja auch Wasserstoff.
Also am Ende des Tages nutzt du halt Elektrolyse wie bei der Herstellung von Wasserstoff und stellst aus Strom, Wasser und CO2. Also CO2 kannst du zum Beispiel auch durch dieses Carbon Capture, also du kannst quasi CO2 auch aus der Luft ziehen, womit du dann der Luft wieder CO2 entziehst. Also da hast du quasi so ein Double Whammy noch zusätzlich. Du kannst den CO2 aber auch künstlich gewinnen, zum Beispiel als Abfallprodukt der Gasproduktion oder der Methanproduktion etc. Also es gibt unterschiedliche Wege, wie du das CO2 in dieser Gleichung halt herstellst, und du stellst eben kein Wasserstoff her, sondern du stellst halt wirklich flüssige Multipolymere her, die am Ende des Tages Treibstoff sind. So. Und das ist der große Unterschied. Und was der Unterschied ist zur aktuellen Wasserstoffindustrie, die aufgebaut werden soll in Deutschland, ist, dass es halt ein sehr, sehr klare Indikation gibt, nämlich Treibstoffunabhängigkeit, also wirklich Treibstoffunabhängigkeit für alle EU-Mitgliedstaaten im Falle eines Angriffskrieges, nicht von uns, sondern im Falle von äußerer Gewalt, konkret Russland. und dass diese Kapazitäten aufgebaut werden müssen als Abschreckungspotenzial und man im nächsten Schritt aber gleichzeitig überlegt, diese Kapazitäten dann zu nutzen, denn es kostet nicht mehr, diese Anlagen dann zu unterhalten und auch zu produzieren, als wenn man die einfach unbenutzt für den Fall der Fälle stehen lässt und dann hochfahren muss und dann bläst einem die ganze Rohr, das ganze Ding um die Ohren, weil man es irgendwie 10 Jahre nicht gebraucht hat, zum Glück. Das macht gar keinen Sinn. Also es ist insgesamt genauso teuer oder günstiger, die halt laufen zu lassen und zu produzieren. Und dann ist die Frage, was machst du denn eigentlich mit diesen E-Fuels? Weil die werden in Deutschland zumindest 60%, das ist der Energiemix hier, dann aus erneuerbaren Kraftstoffen hergestellt, oder erneuerbaren Energien hergestellt, wie zum Beispiel Luft, Wind und PV etc. So, dann in der Konsequenz kann man einfach sagen, wenn das ein staatlich subventioniertes System sein sollte, denn der Staat zahlt aktuell für Rüstungskapazitäten, also sowohl Rheinmetall als auch anderen Unternehmen, wird einfach Geld in die Hand genommen dafür, dass gesagt wird, im Falle der Fälle hältst du für uns Kapazitäten vor und kannst dann, wenn wir dich anrufen, das oder das produzieren. Dasselbe Modell ist das auch. Das heißt, es besteht sozusagen ein am Ende des Tages bezahlen die Steuerzahler dafür. Was an diesem Setup so spannend ist, ist, dass Rheinmetall die Möglichkeit hätte, und dann kann man jetzt drüber unterhalten, ob Rheinmetall daran verdienen sollte oder jemand anders, das ist eine andere Frage, aber wer auch immer diese Anlagen dann betreibt, hat dann die Möglichkeit, das an Luftfahrtkonzerne etc. zu verkaufen und damit Geld zu verdienen von Stunde Null. Und das ist wiederum
beziehungsweise sinnvoll, an Verbrennerautos, ne? Ich meine, wir haben keinen harten Cutover vom Verbrenner zur Electrification. Ich glaube, der Trend ist klar, wir werden von aktuell irgendwie 15% Elektroautos, die wir, also Neuanmeldungen, wird das ziemlich zeitnah, glaube ich, auf 40-50% ausweiten über die nächsten 10 Jahre und dann darüber hinaus. Das bedeutet aber auch, dass du noch genug bestehende Flotte hast, die einen Verbrennermotor haben, und da brauchst du eben einen Kraftstoff, der möglichst CO2-schonend ist, aber trotzdem mit einem Verbrennermotor funktioniert. Also glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt. Auch nicht, und nicht nur für Airlines. Aber bei Airlines wäre es natürlich da drängt es, weil es keine, du kannst kein Flugzeug Langstrecke zumindest fliegen mit den Batterien. Das funktioniert einfach nicht. Die Batterie, die es dafür bräuchte, die ist so schwer, dass das Flugzeug dann nicht mehr fliegt. Ne? Mal ganz, ganz pauschal gesagt. Regional, also sagen wir bis 700-800 Kilometer, glaubt man ja schon, dass man ehrlicherweise mit einem E-Flugzeug fliegen können wird. Und ich meine jetzt nicht Senkrechtstarter, sondern konventionelle Flugzeuge. Haben wir ja schon mal, glaube ich, drüber geredet, über die Kameraden. Also eine, ich mag die aus München, Viridian heißen die. Hab da keine Aktien drin, aber ich find das irgendwie ein schlüssiges Konzept. Da gibt es ja schon irgendwie einige auf der Welt, die das sagen, und dass man das hinbekommen könnte und wird. Und dann hat man den Teil zumindest, also Berlin-Stuttgart, muss ich gestehen, ne? Bin ich geflogen heute Morgen, würde mir wohler sein, wenn es ein E-Flugzeug ist, ganz klar.
Ja, wer da führend ist, schon wieder sind die Norweger, ne? Mit E-Fuels übrigens.
Da sind die vorne mit dabei, das stimmt. Aber weil Statoil, hat das Statoil selber nicht da so ein Ding gemacht, oder wo kommt das her bei den Norwegern?
Also es gibt zwei Komponenten. Einmal machen sie die E-Fuels, die wird von Statoil, werden die stark subventioniert, weil Norwegen, einer der Hauptenergiequellen für den Strom zumindest, ist Wasserkraft, und die haben so viel, dass sie einen großen Teil der Europäischen Union damit auch bedienen können. Jetzt nicht flächendeckend, aber zumindest in Peakzeiten können sie das sehr günstig anbieten, und ist auch eine gute Reserve. Und das andere ist, dadurch, dass es in Norwegen diese ganzen Fjorde gibt und in diesen Fjorden du manchmal stundenlang brauchst, um bis ans Ende des Fjords zu kommen, gibt es da sehr viel Wasserflugzeuge mittlerweile, die mit Elektromotoren und Batterien betrieben werden. Und da gibt es sehr viele Startups, die in dem Bereich aktiv sind. Denen folge ich auch sehr aktiv, weil das finde ich schon cool. Also du kannst mittlerweile eine halbe bis dreiviertel Stunde kannst du problemlos mit einem Elektroflugzeug fliegen, ohne dass du dir Sorgen machen musst, dass du irgendwie zwischendurch abschmierst. Im Gegenteil, die sind laufsicherer und laufruhiger, als das ein Verbrennungsmotor sind. Die meisten Verbrennungsmotoren in einem so einem 2-, 3-, 4-Sitzer-Flugzeug sind aus den 1950er Jahren. Ne?
Sind aber auch super gewartet, muss man dazu sagen. Ne? Also
ja,
die Wartungsintervalle.
Ja.
Aber ja, du hast halt über die Elektronik, kriegst du auch natürlich eine viel bessere Redundanz hin. Anders als bei Verbrennermotoren, weil du hast ja de facto ja, dein Motor. Ja. Mhm. Genau, du hast verschiedene Kreisläufe und damit hast du eine Redundanz, die du sonst bei Flugzeugen eigentlich nur hinbekommst, dass du mehrere Triebwerke irgendwann hast. Aber das funktioniert gut. In Dänemark übrigens auch. Da gibt es so staatliche, also sozusagen so Postflieger und sonst was für die ganzen kleinen Archipelagos, fällt mir gerade ein, wo sie hin und her fliegen. Also da oben ist ein riesiger Markt auf jeden Fall dafür. Ich habe mal geguckt, die heißen Norsk E-Fuel und da ist natürlich auch Norwegian, die Airline und so weiter, sind da alle schon Shareholder aus dem Grund, weil die eben tatsächlich SAF heißt es, ne? Sustainable Aviation Fuels, also nichts anderes als E-Fuel, weil die das eben brauchen, da haben sie sich an diesen Firmen beteiligt. Genau, jetzt auch da wieder Investoren-Sache, ne? Also müsste man ja eigentlich sagen, es gibt qua Gesetz, sagt dir einer, du musst so und so viel Fuel abnehmen im Jahr. Warum sprießen denn diese Fabriken dann nicht wie Pilze aus dem Boden und Investoren springen da drauf und finanzieren das? Das ist, ja, das ist doch wieder so eine Frage, ja? Weil, Spoiler, also A, der Demand steigt nur sehr langsam und der steigt auch genauso viel, wie eben die Politik sie zwingt, weil es eben zurzeit noch teuer ist. Es ist schon zurzeit noch teurer, weil die Batch-Sizes so klein sind, so habe ich es verstanden, ja, genau, zumindest.
Das ist,
und B, Anlagenbau, also es ist jetzt auch nicht total banal, ne? Du musst dann solche riesigen Raffinerien bauen. Und das ist schon echt ein Infrastruktur-Game und nicht was, wo du sagst, du machst mal schnell, ist kein Software. Du kannst nicht, morgen gibst du ein bisschen mehr Geld rein und dann steigt dein Absatz und du hast eine sehr hohe Marge, sondern du baust halt eine Raffinerie und das ist erstmal das A an sich kompliziert und B, der Abnahmemarkt ist eben, der reagiert relativ träge bis hierhin, weil die Kosten eben noch zu hoch sind. Das ist halt so ein Henne-Ei. Wenn du diese ganzen Anlagen von Rheinmetall hast und du hast die Kapazität und die sozusagen du hast eine Kostenregression, weil der Liter wird dann einfach immer billiger, je mehr du produzierst, dann wirst du irgendwann kompetitiv und dann wird die Wirtschaft von selber das nachfragen, weil es einfach ökonomisch sinnvoller ist. Jetzt bist du gerade so, wo jeder sagt, das kostet echt noch richtig Kohle. Ja.
Ja, du musst halt, das ist halt genau die Herausforderung, dass du halt Angebot und Nachfrage ausbalanciert kriegst, ne? Und du kriegst das Angebot aber eher nur dann hin, wenn du einen gewissen Preis erreichen kannst, ja. Den Preis kannst du aber nur erreichen, wenn du eine gewisse Abnahmemenge hast, ja.
Total. Ich hab's jetzt gerade mal gegoogelt und die AI-Overview von Google sagt mir dann, ne, also Gallon sind irgendwie 4 Liter, also eine Gallon Jet A1, das ist Kerosin, kostet so zwischen $2.30 und $3 circa, wohingegen diese Sustainable Aviation Fuels zurzeit zwischen $6 und $9 kosten. Also du bist noch bei einem Faktor 3, dass das zurzeit teurer ist. Und das hat mit der Menge zu tun, das hat aber auch natürlich mit Energie- und Strompreisen zu tun, weil es natürlich, wie du gerade gesagt hast, ist ja enorm energieaufwendig, also brauchst sehr viel Strom, um das hinzubekommen. Deswegen gibt es ja so Projekte dann auch in Chile oder in irgendwelchen Regionen, wo es unfassbar viel Sonnenenergie gibt. Aber das ist alles echt nicht so banal. Also da wird man hinkommen, aber wir sind noch nicht vom Timing her, wird es noch 10, 15 Jahre dauern, weil es eben so Zug um Zug ist. Du baust ein bisschen Kapazität, das geht ein bisschen runter, die Politik drückt ein bisschen und dann irgendwann wird das funktionieren. Deswegen kann so ein Rheinmetall-Ding echt einen Knoten lösen, da gebe ich dir recht. Also wenn du das auf einmal hinsetzt, einer so ins Risiko geht, ich meine, 3000 Anlagen, ne? Was kostet so eine Anlage? Das musst du erstmal alles. Ja, also,
ich glaube, die kosten
nicht mal so viel. Haben die 5 Mio gesagt?
Ja, oder ja, irgendwie so. Also, es ist ehrlich gesagt überschaubar. Ja, weil die haben, also, hört sich jetzt erstmal viel an, aber man muss auch dazu sagen, das ist halt nicht der Allheilsbringer, ne? Weil Deutschland, habe ich gerade mal geguckt, verbraucht im Jahr so ungefähr 50 Millionen Tonnen Treibstoff, also aus konventionellen Quellen. Wenn du im Kriegsfall 20 Millionen Tonnen europaweit sozusagen für alle Länder brauchst, europaweit sind es, so habe ich eben mal geguckt, so um die 400 bis 500 Millionen Tonnen, die im Jahr gebraucht werden in Friedenszeiten. Also dann sind es ja irgendwie, sagen wir, 2-5% des gesamten Treibstoffbedarfs kann bei 3000 Anlagen im Jahr gedeckt werden. Ja, europaweit, ob das jetzt Luftverkehr oder Straßenverkehr ist oder was auch immer. Das lohnt sich ja überhaupt nicht zu skalieren. Ja, dass wenn du dann Faktor 10 bist, machst, ja, irgendwie auf 20% hochgehst, dann bist du irgendwie bei 60.000 Anlagen oder so. Ja, das mal 5 Millionen, das lohnt sich auch von der Investitionssumme nicht. Aber als Energiemix und als Alternative, ja, und ist das eine Sache, die absolut sinnvoll ist und die Umstellung halt auch beschleunigen wird. Übrigens, und dann mit dem wunderschönen Nebeneffekt, dass du halt CO2-neutral, ja, nicht negativ, aber neutral halt unterwegs bist.
Es ist eigentlich auch gut für das Image von Krieg, weil bis jetzt ist ja Krieg wirklich miserabel für die Umwelt. Wenn wir das jetzt ein bisschen dekarbonisieren, ich glaube, das ist einfach fürs Image vom Krieg einfach deutlich besser.
Ja, weiß nicht. Da gibt's halt, da sind halt, die Zahlen da sind halt der absolute Wahnsinn. Ja, ne? Da stand, glaube ich, auch drin in dem Artikel, ein Eurofighter stößt in einer Stunde 11 Tonnen CO2 raus. Das ist so viel, wie ein Deutscher im Jahr an CO2-Ausstoß hat. Ne? Also, und das Ding fliegt dann im Friedenszeiten irgendwie 3 Stunden am Tag. Und zu anderen Zeiten bist du halt bei ganz anderen Zahlen, ja.
Aber ja, das ist echt, also Zynismus off, das ist wirklich krass. Ich bin gespannt. Wir haben einen, mein Kollege Thomas, der hoffentlich diesen Podcast jetzt auch wieder hört, einmal im Monat schreibt er mir eine E-Mail und sagt, warum investieren wir nicht in E-Fuels? Thomas, die Folge ist jetzt hier für dich. Wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an.
Wir haben ein Konzept in der Schublade. Und könnten dir vorstellen, wie wir möglichst schnell möglichst viele Anlagen bauen können.
Genau, aber es ist trotzdem kein Venture Case. Das ist mein Punkt. Wer weiß,
vielleicht gibt es da ja. Doch, warum ist das kein Venture Case?
Also es ist extrem kapitalintensiv erstmal.
Ja.
Du musst diese Anlagen dann bauen.
Ja.
Also es klingt jetzt alles nicht nach in 10 Jahren mal 10x. Das ist einfach eine Infrastruktur, Private Equity Projekt. Aber hey, ich will gar nicht streiten jetzt. Also E-Fuels is coming. Und wenn Rheinmetall das macht, das wäre, also einer muss ja halt den Knoten durchschlagen. Sonst wirst du so klein wirst du es nicht hinkriegen. Du wirst nicht einzelne Investoren, da fehlt auch das Kapital. Das macht keinen. Das ist einfach, das ist Infrastruktur was, das muss vom Staat getrieben werden, sinnvoll am besten finanziert werden. Ich finde das gar nicht schlecht, das über eine private Firma laufen zu lassen, dass da zumindest hoffentlich ordentlich gehaushaltet wird mit den Geldern. Besser vielleicht, als wenn es der Staat selber macht. Und dann, wenn du einmal sozusagen diesen Threshold durchbrochen hast, dass es dann Nachahmer gibt und mehr Leute nachziehen, weil man einfach dann Personal hat, die Stückkosten eben runterbekommen hat und. Also, dass man einfach weiß, man kann das jetzt skaliert bekommen. Jetzt gerade ist es wirklich, sind es ja wirklich nur einzelne Leuchtturmprojekte. Wie gesagt, das in Frankfurt, da in Höchst, habe ich gerade genannt. Das ist so das, was mir in Zentraleuropa am bekanntesten ist, weil die auch am meisten, glaube ich, produzieren. Genau, also schon und schon eben produzieren auch und nicht nur auf dem Papier. Aber der Rest, der wird dann halt kommen.
Weißt du, was da der Liter kostet? Oder?
Ja, ich glaube, das ist same hier. Also ich glaube, du bist immer noch bei Faktor, ich muss mal gucken, wir haben die uns angeguckt, da kann der jetzt, will da keine Sachen verraten, die unter NDA sind, aber ich denke grob, das, was Google da an Kostenunterschied genannt hat, also Faktor 2 bis 3, würde ich jetzt behaupten, hast du da auch noch.
Ja, aber Faktor 2 bis 3 ist halt, also E-Fuel ist halt nicht so wie Faktor 10 bis 20 bei Wasserstoff. Ja.
Da sind wir wieder. Endlich. Wie findest du eigentlich Wasserstoff, Michel? Das ist mir noch nie aufgefallen.
Das ist der Fluch einer verschmähten Liebe. Ja, ich habe ja.
Ah, so ist das. Okay, jetzt kommen wir. Okay, genau. Ist eine psychologische Sache auch. So, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe hier Leute sitzen, die warten darauf, dass ich mit ihnen Meetings mache und gucke,
worüber sprecht ihr gleich? Was guckt ihr euch gerade für Startups
an? Wir haben heute unser Weekly Deal Meeting. Da sind wir ganz klassisch, hast du einen Funnel und da guckst du halt sozusagen, wie weit du im Funnel bist. Also was gucken wir uns an? Also ich sag keine Namen jetzt, denn das wäre ja...
Ja, so Richtung, so Industriebranche.
Genau,
so
also grob. Wir gucken uns Startups an, die autonomes Fahren, nicht nur bei logischerweise Fahrzeuge, aber sozusagen im Schienenverkehr sich angucken. Und zwar da eben nicht in ICE, sondern vielleicht auch im ÖPNV. Ne? Das macht total Sinn. Wir gucken uns Sachen an, die... letztlich Softwarelösungen sind für Ingenieure innerhalb von der Automotive Toolchain, wie man so sagt, also die letztlich Functional Safety Themen innerhalb von Automotive sich angucken, also dass die Fehlerquoten etc. versuchen zu ermitteln in so Schaltkreissystemen, und weil da unsere Autos ja quasi nur noch Chips sind mit Rädern drum, ist das total wichtig, und die haben tolle Kunden. Dann gucken wir uns was an im Logistikbereich. Im Logistikbereich geht es immer in irgendeiner Form um sozusagen Transport-Management-Systeme, also nach dem Motto, wie du verschiedene Teilnehmer harmonisiert bekommst und sichergestellt bekommst, dass die deine LKWs auch oder deine Waggons oder was auch immer ist, ausgelastet sind und dass du die Abrechnung dann ordentlich hinbekommst. Das ist, also, das ist ein sehr, 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 sehr fragmentierter Markt. Und sowas gucken wir uns an. Was haben wir denn dann noch? Genau, da haben wir Produktionssoftware, also wie man letztlich Fabriken digitalisiert, eine API für eine Fabrik baut, also dass du die ganzen
das
Maschinen...
Roboter oder was?
Nö, das ist erstmal eine Automotive-Fabrik und da, du hast ja schon überall Roboter da drin oder jede Maschine hat ja einen Chip und kann dir irgendwelche Informationen schicken, auch wenn es ganz basic sind. Die werden aber oftmals überhaupt nicht konsolidiert und schon gar nicht in die Cloud geschickt. Wenn du dir aber überlegst, dass du, da ist deine ganze Optimierung, also ich glaube, Leute übersehen, dass AI, und wir haben ja über Physical AI geredet, also dass das Artificial Intelligence, das physische Leben, maßgeblich beeinflussen wird. Das ist völlig wurscht, ob dir ChatGPT ein Gedicht schreiben kann. Ich glaube nicht, dass diese Wertschöpfung sehr überschaubar. Ich glaube, es ist massiv wertvoll, Produktionsstandorte mit AI zu optimieren. Da gibt es ja auch Firmen da draußen, die das schon sozusagen prominent machen, sozusagen Production 4.0 oder was auch immer, wie man es nennen will. Dafür brauchst du aber erstmal die Daten. Also ne, AI braucht Daten, um trainiert zu werden. Die Daten musst du irgendwo vorhalten. Wo sind denn diese Daten und wie kommen die in die Cloud? Und zwar sicher. Und da gibt es Startups, die sich das angucken. Das gucken wir uns so ein bisschen an, aber alles noch früh. Also ob da jetzt irgendwas draus wird, das wird, den werden die nächsten Wochen zeigen. Das ist das große Meeting und da sitzt man wirklich zusammen und versucht ganz offen miteinander zu diskutieren. Pro und Con und auch ins Unreine. Also man hat halt nicht alle Daten. Man sagt, also das könnte ja so und so sein. Was denken ihr? Und dann versucht man mal rauszufinden, mit was für Due Diligence muss man machen? Was sind gute Leute, mit denen man reden könnte? Um da einfach ein besseres Verständnis dafür bekommen.
Holt ihr euch schon Expertise aus dem Netzwerk dann, oder?
Schon früh, ja, versuchen wir. Das ist ja die Edge, die wir glauben zu haben. Also halt über ne, die Kontakte, die wir persönlich haben. Ich jetzt in meinem Fall in die Logistik rein, dass du mal ganz schnell jemanden fragen kannst, hey, hast du von der Firma schon mal gehört? Ist das denn wirklich ein Problem, was die gerade nennen? Oh, guck mal, die machen das so und so, was hältst du denn davon? Dann kriegst du zumindest schon mal ein bisschen Feedback und das trägt natürlich, weil du mit Leuten redest, denen du erstmal auch total vertraust, mit denen ich jetzt zum Beispiel 5 Jahre zusammengearbeitet habe. Und das hilft einem dann vielleicht schneller, eine Meinung zu entwickeln.
Und kann man sich bei euch als Experte bewerben?
Kann man auch, mich einfach auf LinkedIn anschreiben. Ja, man kann sich bewerten, also man wird dann auch zum Essen eingeladen und
lernt ein bisschen was und kann vielleicht mitinvestieren.
Und ja, kann da auch mitinvestieren dann, klar. Also sozusagen, wenn das wirklich die Triebfeder ist, dann muss man immer mit der Firma nochmal reden, aber da würden wir uns nicht querstellen, dass das funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn das jemand ist aus der Industrie, der ja eben uns fachkundig da helfen kann, bedeutet das ja auch oftmals, dass der sehr gute oder sie sehr gute Kontakte hat und dem Startup dann helfen könnte. Also da sind wir auf jeden Fall aufgeschlossen.
Ja, ist doch so, super spannend. Ja, dann mal schnell hin. Ne? Sonst schreibt der Alex mir gleich, dass ich dich von der Arbeit abhalte, ja?
Das ist ja offiziell Arbeit hier, ne?
Fühlt sich aber nicht so an.
Es fühlt sich nicht. Ja. Danke, das ist schön, dass du es gesagt hast. Wir hören uns bald und ich danke allen Zuhörern. Hoffe, die Folge gefällt. Letzte Woche haben wir super Feedback bekommen. Das fanden alle richtig mega gut. Ich weiß gar nicht warum, aber das hat mich gefreut. Du fandest es auch so gut, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, das lag dann vielleicht doch an der Stimme. Also, ich gehe mal in die Kita. Knutschen, ja. Türklinke und dann nächste Woche bin ich in alter
Aber nur die Stimmlage Türklinke, alles andere gibt Ärger.
Ja.
Also,
good.
Schönen Tag. Tschüss, ja, Männer.
Viel Erfolg. Ciao, ciao. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.